Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Die Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Und niemals vergessen, dem Union-Geschichts-Podcast. Mein Name ist Sebastian.
Und mein Name ist Daniel, hallo.
Hi Daniel, erinnerst du dich noch an die letzte Episode, die fünfte Episode, was wir da erzählt haben, beziehungsweise was ich dir da erzählt habe?
Ja, das weiß ich noch. Da ging es um Anders Svahn, den ersten Schweden, der bei Union gespielt hat. Und wie der so in der Saison 1998-99 in die Mannschaft von Union gepasst hat oder auch nicht.
Genau. Und ich hatte ja gesagt, dass wir damals, hatte ich versucht, über den schwedischen Journalisten Erik Jolander Kontakt zu Anders Svahn zu bekommen. Das hat dann ganz kurzfristig nicht geklappt. Kann sagen, es war ein kaputtes Mobiltelefon bei Anders Svahn schuld dran. Der hatte dann aber wieder eins und kann zwei Sachen nachtragen. Einerseits hatte ich mich ja gewundert, warum er dann zwei Monate nicht gespielt hatte. Da war er verletzt tatsächlich und hatte dann so ein bisschen was erzählt über eine Spritze und dass er das alles nicht so verstanden hat. Das kann man nachlesen in der letzten Episode. Ich habe diese Zitate nachgetragen auf der Website von uns und -niemals-vergessen-podcast.de. Und er hatte auch was erzählt zur schlechten Mannschaftsstimmung und dass er da das Gefühl hatte, dass es da schon eine Trennung zwischen Ossis und Wessis gegeben hätte und die Mitspieler schlecht über ihn gesprochen hätten, weil sie dachten, er würde kein Deutsch verstehen. Hat er aber dann durchaus doch und dann etwas gesagt und meinte auch, sie hätten ihm jetzt nicht so Pässe gegeben. Das war also aus seiner Sicht natürlich eine schlechte Saison und auch verpasste Chance und vielleicht passt auch eins zum anderen.
Genau, und ein anderes Feedback, was wir auch noch aus Schweden bekommen haben, war, dass vielleicht der Trainer von Union damals eigentlich einen ganz anderen Schweden wollte, der aber lieber in der ersten schwedischen Liga spielen wollte und man deswegen dann auf Anders Svahn gekommen ist.
Genau. Gut, Daniel, jetzt bist du ja dran, uns eine Geschichte zu erzählen. Was ist denn heute bei dir?
Heute bewegen wir uns ein kleines Stück zurück von der Geschichte, die wir beim letzten Mal erzählt haben, in den Herbst, Winter 1997. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Union dann zur Saison 98-99 in finanziell einer sehr viel komfortableren Situation war als vorher, dass es dann auf einmal wieder Geld gab. Das war da noch nicht so, sondern das war tatsächlich in einer der dramatischen Phasen von Unionsgeschichte, wo die Insolvenz über Monate und Jahre quasi ständig im Raum stand und wo es soweit war, dass Anfang Dezember der Kurier zum Beispiel von immer größeren Auflösungserscheinungen im Verein schrieb. Wie kann man sich solche Auflösungserscheinungen vorstellen? Naja, es war zum Beispiel so, dass etwas später der Trainer gekündigt hat und erstens man
Der Trainer hat selbst gekündigt?
Ja. Wow. Und man erstens große Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen neuen Trainer zu finden und zweitens damals Verantwortliche gesagt haben, wo es ums Überleben geht, ist die Trainerfrage zweitrangig. Also wenn dein Trainer kündigt, du keinen Ersatz dafür findest und das noch nicht mal dein größtes Problem ist, dann sind die Zeiten, glaube ich, schon relativ verzweifelt.
Darf ich jetzt kurz so auf Berlinerisch sagen, da war die Kacke am Dampfen?
So ungefähr.
Okay.
Ja, und man muss auch sagen, wenn man sich Zitate von damals durchliest, viel diplomatischer haben das die Leute damals auch nicht gesagt. Also das war so offensichtlich und so allen klar, dass es auch wenig Sinn gemacht hätte, darum rumzureden. Und wie gesagt, die Zeiten waren verzweifelt und in der Verzweiflung tut man ja manchmal Dinge, die relativ absurd aussehen.
In der Nachbetrachtung?
Im Zweifel auch schon währenddessen, aber wenn man alle sinnvollen Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, um was zu erreichen, was irgendwie doch wichtig ist, nimmt man halt auch die Sinnlosen oder Absurden. Und um eine davon, dieser absurden Maßnahmen, die dann in dieser Phase ergriffen wurden, geht's heute.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, denn Union hat halt damals wirklich verzweifelt nach Geld gesucht. Und da ist auch jede Skepsis, die man damals wahrscheinlich noch nicht mehr hatte, gegenüber Investoren flöten gegangen. Und man findet jetzt verschiedene Angaben darüber, was Union alles versucht hat. Klar ist, dass sie sich an verschiedene Leute, von denen sie sich irgendwie finanzielle Hilfe gewandt haben, erhofft haben, gewandt haben und denen Briefe geschrieben haben. Es gibt ein paar unterschiedliche Angaben, wie viele von diesen Briefen mit Bitten um finanzielle Hilfe es gab. In manchen Berichten ist von 40 Unternehmen in Deutschland die Rede, die angeschrieben wurden, in anderen von 100 Investoren, privaten Leuten, die Geld hatten oder Unternehmen. Einig sind sich alle, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ gering war.
Weil der Leumund von Union auch nicht der beste war und die Investition sich jetzt auch nicht zu lohnen versprach erstmal.
Genau, und weil das Volumen, das notwendig gewesen war, auch schon ziemlich signifikant war. Also Union hatte damals 4 bis 5 Millionen Mark Schulden. So in dem Rahmen schwanken die Angaben. Und es war so, dass im Dezember 1997 dann davon die Rede war, dass innerhalb von 14 Tagen ungefähr 500.000 Mark notwendig wären, um die Insolvenz abzuwenden.
Okay.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung.
Genau. Und Heiner Bertram zu den Erfolgsaussichten dieser verzweifelten Maßnahmen,
der damals Präsident war,
genau, mhm, sagte dann, naja, wenn man es 100 Mal probiert, einmal muss es ja funktionieren. Das ist eine relativ optimistische Einschätzung.
Und er war bestimmt ein großer Fan von Heinz-Rudolf Kunze. Hm?
Das ist jetzt eine Referenz, die ich nicht verstehe.
1000 Mal berührt, 1000 Mal
ist
passiert. Okay.
Okay.
Man merkt jetzt vielleicht auch den Unterschied im Alter zwischen Daniel und mir.
Den Song kenne ich sogar. Ich bin nur notorisch schlechter, mir Interpretennamen zu nennen. Hm.
Ist egal, war jetzt auch wie immer ein schlechter Witz.
Ach Gott. So, aber was ist jetzt Episode aus dieser Zeit, die das am besten zusammenfasst, ist eine, die ich im englischen Guardian gefunden habe, als ich neulich recherchiert habe. Denn da stand eben am 10. Dezember 1997 folgende Notiz in der Zusammenfassung der europäischen Fußballnachrichten. Ich lese die jetzt mal insgesamt vor, ist nämlich gar nicht so lang und man kann das, glaube ich, ganz gut verstehen. Da steht: Fulham's owner Mohamed Al-Fayed has been invited to take over a lowly German club, Union Berlin. They confirmed yesterday that they had written to the Harrods magnate, but Union's managing director Hans-Joachim Jung admitted that the club have a debt of £1.6 million. Also nochmal kurz zusammengefasst, da steht, dass Mohamed Al-Fayed, der ägyptischstämmige Besitzer von Fulham FC, dem Verein aus London, der damals in der zweiten Liga gespielt hat, von Union aufgefordert wurde oder eingeladen wurde, den Club zu übernehmen, zu kaufen. Wie genau das vor sich gehen sollte, steht da nicht. Und dass man zwar zugegeben hätte, man hätte so eben Schulden in dem Bereich, den wir gerade schon gesagt haben, aber dass man trotzdem hofft, dass Al-Fayed da vielleicht einspringen könnte. Und diese Beschreibung von Union, a lowly German club, ein kleiner, nichtiger deutscher Verein, die fand ich ganz ganz interessant und lustig und hat mich erinnert an Borussia Mönchengladbach, die ja letztes Jahr oder vor ein paar Jahren als a German club berühmt geworden sind weltweit. Union damals, also nicht nur a German club, sondern a lowly German club.
Immerhin.
Ja, so. Das fand ich eine ziemlich interessante Meldung. Also da wird ein Geschäftsmann in England eingeladen, Union zu kaufen. Also die erste Frage ist, die man sich stellt, was sollte das überhaupt heißen, Union zu kaufen? Ne, also Union war ja auch damals schon ein eingetragener Verein, den man genauso wenig kaufen konnte wie jetzt. Also und der damals auch noch keine ausgegliederte Profiabteilung hatte. Also
hat er heute auch nicht.
Richtig. Damals gab es aber auch noch keine anderen deutschen Fußballvereine großartig, die sowas hatten. Ich weiß nicht, ob damals Dortmund zum Beispiel schon an die Börse gegangen war.
Ich glaube, die Pläne lagen schon vor. Das Ding ist tatsächlich, also du hast natürlich recht, dass es halt nicht, also ich glaube, dass da so Kulturen und kulturelles Verständnis aufeinander geprallt ist in dieser Meldung. Das halt, also in Deutschland ging es ja damals noch sehr viel mit Mäzenatentum, Sponsoring oder Darlehen. Und in England war das, glaube ich, jetzt ist das vielleicht nicht auf so ein Verständnis gestoßen und man hat dann einfach übernehmen mit kaufen oder irgendwie.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist auch, was ich zuerst gedacht habe, als ich diese Meldung eben im englischen Kontext zuerst mal gelesen habe. Aber wenn man dann sich anschaut, wie die deutschen Medien zu der Zeit darüber berichtet haben, also die Berliner Medien, die über Union so geschrieben haben, dann sieht man, dass auch da davon die Rede ist, dass Al-Fayed Union kaufen soll.
Ach, das finde ich tatsächlich interessant.
Ja, ich glaube, allein deswegen, weil es halt die Diskussion, die wir jetzt darüber haben, wie Investoren im Fußball präsent sind, damals noch nicht so gab, weil es damals eben Magnatensponsoren, wie du gerade gesagt hast, schon gab, aber die Auseinandersetzung über die Rechtsform noch nicht so stattgefunden hat, hatten wir vielleicht dafür auch noch kein Bewusstsein. Und als ich mir dann ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie man sich hätte vorstellen können, dass sowas funktioniert, also wenn Union damals auf die Idee gekommen wäre, eben dem Spielbetrieb auszugliedern, dann wäre das damals noch gegangen, denn 50+1 gab es damals als Regel auch noch nicht. Ob das dann Bestand gehabt hätte, ist eine andere interessante Frage. Oder was ich mir noch vorstellen hätte können, wäre, dass Al-Fayed zum Beispiel die Schulden, die Union anderswo hatte, abgelöst hätte,
mit
Union, dann nur noch bei ihm Schulden gehabt hätte und so zumindest ein signifikantes Maß an Kontrolle, glaube ich, hergestellt gewesen wäre.
Okay, klingt spannend. Wissen wir denn mehr dann über die Sache? Also gab es also diese Meldung, gab es im Guardian und wie haben die Berliner Medien reagiert?
Die Berliner Medien haben ungefähr zur gleichen Zeit darüber berichtet. Also es gibt im Kurier, in der Jungle World und in der Taz in diesen Tagen und in der Folge ein paar Berichte darüber. Auch da wird das schon mit einem teils relativ sarkastischen Tonfall in diese Verzweiflung bei Union eingeordnet, die eben davon bestimmt war, dass Nike zum Beispiel sich damals nicht mehr weiter engagieren wollte. Und es wurde stark als so eine wirklich letzte Patrone, die man dann irgendwie verschossen hätte, wahrgenommen. Es gibt diesen Brief nicht überliefert, zumindest nicht soweit wir bis jetzt wissen. Es wäre ein interessanter Fund. Aber es gibt einige Zitate daraus in den Berliner Medien. Da ist davon die Rede, dass Union so eine Art Prospekt über die Geschichte des Vereins dabei mitgeschickt hätte, mit dem irgendwie ein Bewusstsein dafür geschaffen werden sollte, warum man auf die Idee kommen sollte, gerade Union zu kaufen. ist davon die Rede, dass man auch zugegeben hat, auch in diesem Schreiben, dass es irgendwie Schulden gibt, aber dass Union doch großes Potenzial hätte. Und auch das ist sowas, woran ich dann nochmal gedacht habe, wenn man sich da in die Zeit versetzt, ist der Fakt, dass Union irgendwie sportliches, vielleicht auch wirtschaftliches Potenzial hätte, glaube ich, was in der Rückschau durchaus einleuchtend aussieht, aber aus der Zeit betrachtet gar nicht so offensichtlich war, oder? Wenn man sich vorstellt, wie Union damals so in den 90ern dastand, wie viele andere Vereine es gab, die in ähnlicher Situation waren und wo die dann tatsächlich auch gelandet sind in der Zwischenzeit, dann ist, glaube ich, das ein relativ gewagtes Versprechen gewesen.
Ja, also Union war einer, glaube ich, von vielen Vereinen damals, die massive Probleme hatten und das Versprechen auf viele Fans und so konnten sie ja jetzt auch nicht in dem Maße geben, wie sich das dann halt in den 2000ern und nachfolgend bis heute darstellt.
Genau, und einer der Vereine, die damals ja ungefähr auf demselben sportlichen Level wie Union waren, war Tennis Borussia, bei denen das dann mit den Investoren stärker stattgefunden hat. Bei Union gab es dann auch Investoren, aber das lief dann halt ein bisschen anders. Und gerade wenn man so jetzt Anfang 2019 sich anschaut, wie das bei Tennis Borussia funktioniert hat, kann man feststellen, nicht so richtig.
Mir fehlt jetzt kurz der Überblick, also wenn du das jetzt so bringst, ob die Göttinger Gruppe damals schon quasi so rausgeflogen ist und damit halt, also ob TB da jetzt schon im Abgrund war, 97, ich glaube noch nicht ganz.
Ich glaube, da waren sie noch eher aufsteigend. Ich glaube, dass
mit Sergei Kirikov und Winnie Schäfer.
Ja, ich glaube, dieser Kollaps der Göttinger Gruppe-Geschichte, ich glaube, das war erst Anfang der 2000er. Aber Vielleicht ja, okay. Eine Story für einen anderen Tag.
Ja, das haben wir jetzt nicht recherchiert, da sind wir jetzt nicht faktenfest. Das ist auch nicht die Union-Geschichte. Ja.
Aber es zeigt halt so die Fallhöhe, die man damals, beziehungsweise die gar nicht weiter fallen, sondern einfach so weiter rumdümpel Gefahr, die dann durchaus auch bestanden hat.
Wie ging es weiter?
Eine Frage zu dem Brief an sich ist noch, wer den überhaupt geschrieben hat.
Ja, das ist würde mich jetzt auch interessieren.
Wir haben ja Heiner Bertram schon erwähnt, den damaligen Präsidenten, der in einigen zeitgenössischen Quellen als Autor, Absender dieses Briefs erwähnt wird. Es gibt Hans-Joachim Jung, der vorhin in dieser Meldung des Guardian schon mal vorkam und der auch in einigen Presseberichten in Deutschland in dem Zusammenhang zitiert wird. Der war damals in einer dreifachen Position aktiv als quasi der zweite Mann neben Bertram im Präsidium, nämlich als Schatzmeister, Pressesprecher und Geschäftsführer. War ein ehemaliger NVA-Mann, Dolmetscher, der irgendwie auch scheinbar ganz gut Russisch konnte, wie seine Muttersprache, sagte er. Kontakte nach Russland zu irgendwelchen Magnaten, die von dort investieren könnten, gab es dann aber scheinbar noch nicht. Jedenfalls ist das noch nicht überliefert und war auch ein bisschen vor der Zeit dafür.
Ja und nein, also es gab damals schon diese Oligarchen in Russland, aber die waren, glaube ich, noch nicht so krass international tätig und das war noch die Zeit von Jelzin als Präsident.
Das war noch die Zeit, in der man die Ölvorräte, die Ölvermögen, die man dann später verwendet hat, noch zusammenklauben musste erstmal. Ja, also Hans-Joachim Jung ist einer der Kandidaten, der diesen Brief hätte schreiben können vielleicht. Aber, wie gesagt, den Brief selber gibt's nicht. Aber es gibt die Antwort von Fulham oder ein Antwortschreiben von Fulham.
Vielleicht schlummert der Brief ja auch im Archiv bei Union.
Das kann sein, ja. Und falls es irgendwann mal ein Museum von Union-Geschichte geben sollte, wäre das, glaube ich, ein schönes Ausstellungsstück dafür. Weil das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, in welcher Lage der Verein eben damals war. Aber es gibt eben diese Antwort und diese Antwort ist adressiert an Tino Czerwinski.
TC.
TC, der ja leider vor einigen Wochen gestorben ist, aber damals eben auch sehr stark in dem Betrieb des Vereins involviert war.
Ja, ich glaube, war damals im Fanbeirat, kann das sein?
Ja. Ich glaube, die Zeit, wo er tatsächlich im Präsidium Mitglied war oder im Aufsichtsrat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube im Präsidium, ich glaube, das war noch etwas vorher. Ich glaube, das war dann in dem Fall nicht mehr so. Aber an den ist jedenfalls die Antwort von Fulham interessanterweise adressiert, nicht von Al-Fayed, sondern vom FC Fulham. Auch wenn sie dabei einen Fehler gemacht haben und ihn Gerwinski nennen und nicht Czerwinski. Ist vielleicht auch ein Zeichen, wie intensiv man sich mit der ganzen Geschichte befasst hat.
Ja, aber interessant, also das heißt, TC war ja sowieso also sehr in dieser Phase auch engagiert, als es darum ging, irgendwie auch aufmerksam auf die Situation bei Union zu machen und Öffentlichkeitsarbeit im Prinzip oder Öffentlichkeit überhaupt herzustellen. Finde ich interessant, dass er vielleicht diesen Brief auch geschrieben hat.
Genau. Und wenn du sagst, Öffentlichkeit herstellen und aufmerksam machen, das ist, glaube ich, auch, also vielleicht war es auch sogar eine der Funktionen dieses Briefes, so ein bisschen als eine Art Publicity Stunt, dass man sich halt gerade Al-Fayed ausgesucht hat, war dann in dem Sinne vielleicht auch kein Zufall, denn der war gerade in Deutschland sicherlich vor allem bekannt als einerseits der Eigentümer des Harrods Kaufhauses, andererseits als der Vater von Dodi Al-Fayed, dem Mann, der zusammen mit Lady Di verunglückt und gestorben ist. Das war früher im Jahr 1997 im Sommer.
Ja, also da das gleiche wirklich, Jahr?
Ja.
Krass, okay.
Also wirklich nicht so lange her. Ich glaube, also in den zeitgenössischen Berichten ist entweder der Besitzer von Harrods oder der Vater von Dodi, sind so die beiden Dinge, mit denen Al-Fayed da eingeführt wird. Also das kann man sich auch vorstellen, dass einen möglichst prominenten, angeblich möglichen Investor zu finden, da vielleicht auch eine der Motivationen gewesen sein könnte.
Was haben Sie denn geschrieben in der Antwort?
In der Antwort steht auch gar nicht so viel, so dass man auch das nochmal insgesamt zitieren kann. Da steht, Dear Tino, thank you for your recent letter addressed to Mr. Al-Fayed. As you will probably realize, a huge number of similar requests are received every day and we are unable to help everybody. We are sorry that on this occasion it is not possible to help in any practical way. We send best wishes to you and to your club and wish you a prosperous future. All good wishes, yours sincerely, Any Bassett, Corporate Affairs Manager von eben Fulham FC. Das heißt, ja, könnt euch vorstellen, dass mehrere Leute pro Tag uns um Geld fragen und wir nicht allen Geld geben können und euch zum Beispiel nicht, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem eine gut gedeihende Zukunft habt. Mhm. Übersetze ich jetzt mal prosperous. Mhm. Tja, also da war tatsächlich wenig zu holen, so wie überhaupt bei dieser diesen ganzen relativ verzweifelten Versuchen.
Eine Frage kurz.
Wenige überhaupt noch geantwortet haben.
Wann wurde der Brief geschrieben an Dings? Also wann war diese Berichterstattung im Guardian und so?
Die Berichterstattung war am 9. und 10.12.1997, also Anfang Dezember. Das heißt, der Brief war offenbar nur ein paar Tage vorher oder so, so wie sich das liest. Und die Antwort gab es dann tatsächlich schon am 6. Januar.
Das ist einigermaßen flott.
Gerade zu der Jahreszeit ist das tatsächlich ganz gut. Und wie gesagt, ich finde ganz interessant, dass Fulham antwortet und nicht irgendwie das Asset Management von Fayyad selber. Also wir haben das auch ja mal nicht. Schon in den Wäschekorb Fußball eingeordnet und dann daraus beantwortet.
Aber wir wissen ja auch nicht, ob nicht vielleicht auch einfach da TC die Adresse von Fulham irgendwie rausgekriegt hat und dorthin geschrieben hat.
In der Antwort, die wir gerade vorgelesen haben, steht ja Address to Mr. Al-Fayyad's Office.
Okay, Okay. Ja, aber so. Wahrscheinlich dann halt das Fußball, also Fulham macht ihr mal.
Genau. Und danach, ganz lustig, wird das in den Medien auch nicht nochmal erwähnt, wirklich. Also, dass einer der gescheiterten Versuche war, Union zu retten, geht einfach in der Menge von gescheiterten Versuchen offenbar so unter, dass darauf auch später nicht großartig Bezug genommen wird.
Ich glaube, das hätte vielleicht dann auch nur Erwähnung gefunden, wenn daraus irgendwie sinnvollerweise was geworden wäre, weil also es so viele Sachen gab und es so drängend war in der Zeit, dass man einfach so, wie mit der Schrotflinte, also wie Bertram das vorhin vielleicht auch gesagt hat, dieses, wenn nur einer antwortet.
Ja. Und zum Ergebnis dieser ganzen Geschichte gehört vielleicht auch, dass Hans-Joachim Jung, der Daniel ja auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, dann Mitte Januar auch schon wieder nicht mehr bei Union war. Am 15. Januar war der letzte Arbeitstag von ihm als Geschäftsführer und Schatzmeister. Er dann, wie im Berliner Kurier zu lesen war, eine berufliche Tätigkeit im Ausland aufgenommen. Welche das genau ist, steht da nicht. Als er ernannt wurde im Herbst vorher, hat der Kurier ebenfalls geschrieben, dass er einen lukrativen Auslandseinsatz im Kosovo abgelehnt hätte. Ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich in eine andere Karriere gewechselt ist oder diese militärische weiterverfolgt hat. Naja, und wie wir wissen, im März 1998 ist dann eben Michael Kölmel bei Union eingestiegen und hat dann das Problem ein Stück weit gelöst und dann haben sich daraus wieder eigene Entwicklungen ergeben, die wir sicherlich noch in vielen folgenden Episoden behandeln werden.
Ja, ich glaube, aus dieser ganzen 90er Jahre Finanzgeschichte kann man so ein Union House of Cards auch draus machen, oder?
Ja. Ja. Und jetzt ist ja die Geschichte eigentlich fast vorbei.
Ja.
Aber es gibt doch noch eine Sache, über die wir jetzt noch sprechen müssen, nämlich in welcher Weise das eigentlich ein großes Glück für Union war, dass es dazu eben nicht kam. Wie real diese Gefahr war, kann man sicherlich dahingestellt lassen. Also wie aus der Antwort, die wir gerade zitiert haben, wird ja schon deutlich, dass die Verhandlungen da jetzt nicht besonders weit fortgeschritten waren, dass es nicht besonders kurz vor der Tür stand, dass tatsächlich Mohamed Al-Fayyad Union übernommen hätte. Aber man kann sich trotzdem nochmal anschauen, wer Mohamed Al-Fayyad eigentlich ist, war, also er lebt noch, aber ist mittlerweile zum Beispiel nicht mehr im Fußball aktiv. Und wie katastrophal es tatsächlich gewesen wäre, wenn Mohamed Al-Fayyad Union übernommen hätte. Denn Kurz zu seinem Hintergrund, stammt eben aus Ägypten, ist dann seit den 60er Jahren als Geschäftsmann aktiv gewesen, zusammen mit seinen Brüdern. Zuerst als Reeder, dann im Kontakt mit diversen Potentaten und Diktatoren in Haiti und in Dubai etwa. Und hat dann Prominenz erlangt, als er eben in den 80ern die Gesellschaft gekauft hat, der das Kaufhaus Harrods gehört in London, das ein sehr berühmtes, sehr prestigeträchtiges ist. Und auch das Pariser Ritz Hotel, also so Prestigeprojekte, die, glaube ich, so vom reinen Vermögenswert vielleicht gar nicht so die große Rolle gespielt haben, aber die Profilierung gebracht haben, aus denen reiche Geschäftsmänner meistens fast nur Fußballvereine hier kaufen. Das hat er eben dann in Fulham gemacht, hat dann angekündigt, die in die Premier League bringen zu wollen. Das hat tatsächlich dann auch stattgefunden mit relativ prominenten Transfers. Aber bei Fulham selbst ist die berühmteste Anekdote aus den ungefähr 15 Jahren, die er da war, dass es den Fall gab, dass er eine Statue von Michael Jackson vor dem Stadion von Fulham, vor Craven Cottage, aufstellen wollte. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum?
Ja, und aber, warum hat er eine Statue von Michael Jackson vor Craven Cottage aufstellen lassen?
Ja.
Das frage ich mich tatsächlich.
Weiß bis heute niemand. Das haben sich damals viele Leute gefragt. Offenbar war der Grund, der Anfang und das Ende dieses Grundes war, Mohammed Al-Fayed war ein großer Fan von der Kunst von Michael Jackson.
Okay.
Und
hatte sonst keinen Platz weiter.
Ja.
Okay.
Und viele Fulham-Fans waren davon gar nicht so begeistert. Die haben sich halt gedacht, was hat Fulham mit Michael Jackson zu tun? Wir wollen hier lieber eine Statue von unseren legendären Spielern, die mir gerade schrecklicherweise nicht einfallen. Bin mir gerade nicht bewusst, wer die Club-Legenden von Fulham sind. Und Al-Fayed's Antwort darauf, und die ist ganz illustrativ dafür, wie er mit Menschen und Fußballfans umgegangen ist. If some stupid fans don't understand and appreciate such a gift this guy gave to the world, they can go to hell. I don't want them to be fans. Also, wenn er das nicht versteht, dann geht doch zu Hertha oder so. Kann man das vielleicht in Berlin-Kontext übersetzen.
Ja, also, ja, okay, gut.
Ja. Übrigens, wurde diese Statue dann abgebaut 2013, nachdem Fayed nicht mehr der Eigentümer von Fulham war. 2013 ist Fulham dann noch abgestiegen und Al-Fayed war der festen Überzeugung, dass die beiden Sachen nicht nur korreliert haben, sondern auch kausal zusammengehangen sind. Also dass Fulham abgestiegen ist, weil sie die Al-Fayed-Statue demontiert haben.
Die Michael Jackson-Statue.
Sorry, ja, ja. Richtig. Aber fast. Also ich glaube, er hätte genauso gut eine Statue von sich da aufstellen können.
Finden wir was irgendwie ähnlich wäre? Also stellt euch vor, Dirk Zingler hätte jetzt und überhaupt bei Union hätten sie jetzt nicht dieses Denkmal zum 50-jährigen Pokalfinalsieg-Jubiläum hingestellt, sondern von
Udo Lindenberg vielleicht.
Oder irgendein Künstler, den vielleicht Dirk Zingler ganz gut findet. Und wer das nicht kapiert, der soll zu Hertha gehen.
Genau so.
Okay, krass.
Ja. Das Problem an der Stelle ist, dass man das reichlich absurd und egoman finden kann, aber auch noch nicht so richtig schlimm, ne?
Kommt drauf an,
Ja. Das Problem ist, Al-Fayed ist tatsächlich auch wirklich schlimm. Als Mensch, wie ungefähr alles, was man über ihn so lesen kann, bestätigt. Und vor allem gibt's viele und viele stichhaltige und bestätigte Vorwürfe sexueller Übergriffe und anderer sehr stark diskriminierende, sehr stark herabsetzende Arbeitsbedingungen in seinen Unternehmen gegen ihn. Also da ist die Rede von Telefonen von Mitarbeitern, die verwanzt wurden, um Inhalte von Gesprächen zwischen ihnen ihnen vorzuhalten und sie dafür zu feuern, von wahllosen rausschmissen von Leuten, die ihm einfach nicht gepasst haben und eben von einer ganzen Reihe schwerer sexueller Übergriffe, die damals, glaube ich, also damals auch schon thematisiert wurden in den 90ern und 2000ern, vielleicht noch nicht in derselben Weise, wie sie das heute würden, aber andererseits, So ein bisschen fehlt mir da auch der Optimismus, dass sie heute viel größere Konsequenzen hätten in allen Fällen. Aber jedenfalls sind diese Vorwürfe tatsächlich sehr stichhaltig und sehr viele und sehr schwerwiegend, sodass man wirklich sagen muss, dass es ein großes Glück war für Union, dass daraus nichts geworden ist.
Okay, also keine Statue, keine Übergriffe und kein Geld.
Genau.
Also kann man, und man kann noch was Positives, also letzten Endes jetzt daraus ziehen. Das finde ich eigentlich, jetzt müsstest du eine Zeitreise unternehmen, zurück ins Anfang des Jahres 1998 und sagen, ey, ist ganz cool, dass daraus nichts geworden ist. Ja. Wäre sehr auf die Gesichter gespannt. Aber da waren die Vorwürfe an Al-Fayed auch noch so nicht draußen, ne?
Also ich glaube, die zu den sexuellen Übergriffen waren da noch nicht so publik. Wenn man das genauer nachlesen will und wenn interessiert, worin die genau bestanden, dann ist die Wikipedia-Seite zu Al-Fayed tatsächlich ein ganz guter Startpunkt, wo viele Links stehen zu den Presseveröffentlichungen, die das betreffen.
Verlinkst du bestimmt bei uns
genau.
Auf der Episodenseite. Daniel, war's das?
Ja.
Krass. Also es ist wirklich, würde jetzt sagen, eine schillernde Geschichte, die Union aus der tristen Zeit der finanziellen Not der 90er kurz, aber nur ganz kurz, und zwar auch nur in den Briefkasten, einer sehr schillernden Jet-Set-Persönlichkeit der 90er bringt.
Ja, ich habe zwar jetzt gesagt, dass es das war, aber es gibt vielleicht noch einen kleinen Exkurs.
Okay.
Der hat, glaube ich, jetzt wirklich nichts mit Union zu tun, außer dass in dieser Guardian-Meldung so ein kleiner Zweispalter, in dem es irgendwie um was im europäischen Fußball gerade so los war, passiert ist, ging. Und weil ich befürchte, dass wir in dem Lauf dieses Podcasts auf diese andere Geschichte, die da noch erwähnt wird, nicht zu sprechen kommen, ich die aber auch ziemlich lustig fand, würde ich gern als Abschluss das nochmal kurz vorlesen. Da steht nämlich, dass Nottingham Forest hoffnungsvoll sind, vor Weihnachten 1997 eine Einigung mit Anderlecht darüber zu erzielen, dass Anderlecht 1984 im UEFA Cup den Schiedsrichter bestochen hat, um sich gegen Nottingham Forest durchzusetzen. Und Forest wollte dann 1 Million Pfund, nehme ich an, ja genau, Pfund, Schadensersatz dafür haben, dass damals die Belgier ein Darlehen dem Schiedsrichter gegeben hatte, um das Halbfinale gegen sie zu entscheiden. Das fand ich eine lustige Story, dass man 13 Jahre später so ein Finaleinzug mit 1 Million Schadensersatz abgelten will. Ja.
Wohl dem. Cool. Also Union quasi auch mitten in der europäischen Fußballgeschichte, quasi der Champions League der 80er. Ja, mit dem Landesmeisterpokal.
Es ging um den UEFA Cup
tatsächlich. UEFA Cup. Ja. Ja, aber auch das ja für Union fast unerreicht.
Ja, in der Meldung kommt auch Ronaldo, der Original Ronaldo vor. Also.
Wow. Ja. Okay. Dann frage ich jetzt nochmal, war es das?
Das war es jetzt wirklich, ja.
Dann ist vielleicht Zeit für einen kleinen Feedback-Blog oder wenn ihr uns Hinweise oder Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich machen auf Twitter an unseren Twitter-Account unv-podcast. Da antworten wir gerne, den lesen Daniel und ich. Ihr könnt uns natürlich aber auch direkt per Twitter schreiben, daniel@da_Rosbach.
Genau. Und dir @saumselig.
Genau. Und ihr könnt uns auch E-Mails schicken, und zwar an uns beide, wenn ihr Feedback habt, gerne an info@und-niemals-vergessen-podcast.de.
Und wenn ihr Themenideen habt, dann schreibt ihr doch bitte einem von uns, nicht uns beiden, sondern sucht euch jemanden aus oder würfelt oder was auch immer und schreibt die an entweder Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Und natürlich könnt ihr auch Kommentare auf der Website schreiben.
Und wenn ihr noch so Hinweis habt auf bestimmte Union-Bücher oder sagt, oh mein Gott, ich habe hier noch Jahrgänge von Stadionheften, die ich aber gar nicht mehr brauche, ich glaube, da kommen wir vielleicht zusammen.
Ja, und natürlich, wenn ihr euch über den Podcast an sich äußern wollt und den anderen vielleicht empfehlen wollt, dann schreibt gerne iTunes-Rezensionen oder empfehlt uns auf panoptikum.io oder nehmt uns in eure Feed-Kollektionen auf oder sowas. Macht, was ihr wollt.
empfehlt uns einfach weiter. Wir freuen uns. Das war's. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn ich eine Geschichte erzähle, Daniel.
Ich bin schon gespannt.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Ich glaube, ich habe das falsche Outro gespielt, ne?
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Und niemals vergessen!